Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich euch teilhaben lassen darf heute Morgen an den Gedanken, die ich mir gemacht habe zum Thema, warum glaube ich? Ich behaupte mal, dass jeder Mensch irgendwas glaubt. Es zeigt sich sehr wahrscheinlich daran, wie er lebt und handelt. Und ich hatte letztens ein ganz interessantes Gespräch mit meiner Musiklehrerin, was mich nachdenklich gemacht hat. Und zwar sagte sie ganz überzeugt, die Hölle gibt es nicht. Darauf habe ich gesagt, doch, ich glaube, dass es die Hölle gibt. Sie nochmal, nein, die Hölle gibt es nicht. Ich weiß das. Dann habe ich gesagt, biblisch ist das aber nicht. Und darauf sagte meine Mitschülerin von der anderen Seite ganz erschrocken mit großen Augen, steht das in der Bibel mit der Hölle? Und ehe ich überhaupt irgendwas sagen konnte, sagte meine Lehrerin, ja, ja, das steht da, jüngstes Gericht und so, aber ich weiß, dass es die Hölle nicht gibt. Ich weiß nicht, woher ich es weiß, aber ich weiß es. Ja, und da wir jetzt nicht mehr viel Zeit hatten, wir mussten ja dann auch noch Musik machen, habe ich nur noch gesagt, ich glaube, dass das zu einfach ist. Ja, das letzte Wort in der Sache ist noch nicht gesprochen, aber ich finde, die Frage bleibt, wer glaubt was und warum? Ja, und das Thema ist eben heute für mich, warum glaube ich? Und ich habe mich dann auch gefragt, gut, bei meiner Lehrerin habe ich gedacht, Thema Hölle, kann vielleicht sein, dass es Wunschdenken ist. Ich meine, Hölle ist kein attraktives Thema, Sünde nicht, Teufel nicht, wird auch nicht sehr viel drüber gesprochen mehr heutzutage. Und ich habe mich dann gefragt, ja, ich glaube, aber glaube ich vielleicht auch nur, weil ich möchte, dass es einen Gott gibt, der sich kümmert. Oder ist es auch Wunschdenken oder warum glaube ich? Ja, und ich habe ein paar Sachen gefunden, die meinen Glauben untermauern. Erstmal habe ich euch was mitgebracht. Nils war so freundlich, mir seine Bibel zu leihen. Diese Bibel untermauert meinen Glauben. Das ist Gottes Wort, unveränderlich. Und jeder, der etwas über meinen Jesus Christus, an den ich glaube, wissen möchte, der kann das hier nachlesen. Zum Beispiel steht in Johannes 1, Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Dann habe ich euch noch was mitgebracht. Ja, was ist das wohl? Ich sag's euch. Das ist, ich sag mal, mein geistliches Tagebuch. Mein Gebetstagebuch. Da habe ich alles schwarz auf weiß aufgeschrieben, was ich mit Gott erlebt habe. Gebetserhörungen, Erlebnisse, kleine Wunder, Prophetien, das steht alles da drin. Und in Zeiten des Zweifels kann ich das hier nachlesen. Das nimmt mir keiner mehr weg. Das untermauert meinen Glauben. Da steht die Geschichte drin, wie ich damals, ich habe das hier schon mal erzählt, wie ich weinend zu Hause saß und wie es an der Tür schellte und ich einen Blumenstrauß bekommen habe und bis heute nicht weiß, von wem der gewesen ist. Da steht drin, das habe ich hier auch schon vor vielen Jahren erzählt, wie mein Mann, zwei Jahre nachdem mein Mann gestorben war, Gott mir gesagt hat, ich soll meinen Ehering ausziehen und ich habe es gemacht. Und ich konnte nach zwei Jahren endlich den Kleiderschrank leerräumen und die Sachen von meinem Mann aussortieren und weggeben. Das steht hier auch drin. Ja, und das nimmt mir keiner weg. Das untermauert meinen Glauben. Ich bin dankbar dafür. Dann erlebe ich, wie der Heilige Geist mich führt im Alltag. In Gottes Wort steht in Johannes 10,3, und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Ich erlebe oft in ganz kleinen Dingen, wie der Heilige Geist mich führt. Bestes Beispiel, alles, was ich suche und verlegt habe, ich habe mir angewöhnt, wirklich mit Gott darüber im Zwiegespräch zu sein. Ich merke das oft schon gar nicht mehr. Und der Heilige Geist hilft mir, die Sachen zu finden. Wer so halbwegs blind ist wie ich habe 7 Dioptrien Fehlsichtigkeit, wenn ich meine Brille abends an den falschen Platz lege und morgens aufstehe, dann bin ich echt blind. Dann bin ich darauf angewiesen, dass der Heilige Geist mir zeigt, wo die Brille liegt. Weil ohne Brille finde ich meine Brille nicht. Es ist leider so. Ja, ich bin total dankbar. Je älter ich werde, desto dankbarer werde ich dafür. Und ich habe mir inzwischen auch angewöhnt, das an meinem Arbeitsplatz zu praktizieren. Auch da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht dann so laut bete unbedingt. Das kommt dann manchmal komisch. Aber auch da habe ich mir angewöhnt, für Dinge, die ich verlegt habe, oder für Lösungen, die ich brauche, oder für Dinge, die andere Kollegen, Kolleginnen verlegt haben, zu beten. Ich hatte letztens eine Situation, da kam meine Chefin und fragte, hast du den Bericht von der Heimaufsicht gesehen? Jetzt kann man sich vorstellen, Heimaufsicht, das ist total wichtig. Der Bericht war nicht zu finden. Ich habe dann gebetet und am nächsten Tag kam sie zu mir und hat mich gefragt, ob ich ihr den Bericht ins Fach gelegt hätte. Hatte ich aber nicht. Oder ich hatte eine Situation, ich hatte eine Terminarbeit, ich musste was abrechnen über ein kompliziertes Abrechnungsprogramm. Ich habe es versucht, ich habe es 6, 7, 8 Mal versucht. Immer kam die Meldung, keine abrechenbaren Leistungen. Und dann, leider erst dann, kam ich auf die Idee zu beten. Und ganz schnell kam mir ein Gedanke, wo eine winzig kleine Eingabe im Programm fehlte. Ich habe nachgeguckt, habe die Eingabe gemacht, habe abgerechnet und es ging. Und ich war so dankbar. Und Gott ist einfach da. Ich finde das klasse. Ich bin da begeistert von. Ja, und wenn ich habe mir so überlegt, wenn ich glaubensvoll für verlegte Gegenstände bete, dann habe ich wirklich, ich kann wirklich fast sagen, ich habe 100% Glauben dafür, dass ich es finde. Und ich erwarte eine Antwort von Gott. Meine Antennen sind auf Gott ausgerichtet in dem Moment. Und diesen Glauben möchte ich für alle Gebetsanliegen entwickeln. Ich glaube, dass das möglich ist. Und ich habe mich auch gefragt, wie wäre das denn, wenn meine Antennen genauso ausgefahren wären in den Bereichen, wo Gott mir etwas sagen möchte, was er auf dem Herzen hat, wo es um ihn geht, um seine Anliegen. Das wäre doch klasse, da will ich hin. Ja, also der Gott, an den ich glaube, Jesus Christus, der ist ganz konkret, der ist nicht diffus, der ist erlebbar, der redet, der ist nicht weit weg. Und unser neuer Bundespräsident, der hat gesagt, die Zukunft ist überwältigend ungewiss. Ich fand das ja treffend formuliert. Und ich habe gedacht, wie gut, dass wir in dieser überwältigend ungewissen Zeit einen überwältigend gewissen Gott haben. Da bin ich dankbar für. Amen.
Ich begrüße euch auch alle ganz herzlich als Zweite heute hier im Team. Die Frage, warum glaube ich, das ist auch mein Thema hier heute, ist für mich hilfreich, um mich auf die immer näher kommende Karwoche vorzubereiten, mich auszurichten auf diese Woche. Ich weiß nicht, ob ihr das schon nachgelesen habt. Übrigens bedeutet Kar Klage. Es ist ein Wort aus dem Althochdeutschen. Klage über Jesu Tod. Das habe ich in diesem Zusammenhang nachgeschaut. Jetzt bitte ich um das erste Bild. Ich versuche, meinen Glauben im Herzen zu erspüren. ich sage, Herr, hilf mir. Gib mir dein Licht. Ich bin und kann keine Macherin meines Glaubens sein. Aber Jesus ist mir vorausgegangen. Er hat als Mensch das Spannungsfeld des Glaubens selbst erlebt und auch durchlitten. Im Lukas-Evangelium 22, Vers 32 spricht Jesus zu Simon Petrus: Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich bin gewiss, Jesus hat auch für mich das gebetet. Der Glaube hat auch etwas mit tiefem Geheimnis, mit Rätselhaftem zu tun. Mir wird das immer klarer, wenn ich auf der Spur bin, wenn ich meinen Glauben mir anschaue. Jesus, gib mir dein Licht. Die biblischen Schriften geben mir die Möglichkeit, mich in die Geschichte des Glaubens einzubeziehen. Ich habe meine Bibel heute extra zu Hause gelassen, aber wir haben Ursulas Bibel gesehen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist ein Ausschnitt im Moment noch hier. Eine Bibelstelle, die ich in diesem Zusammenhang ausgewählt habe, lautet: Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Johannes 3, Vers 16. Hier angesichts des Kreuzes sind auch all meine verschiedenen Gefühle von Wichtigkeit. Es ist sogar wesentlich, meine Gefühle zu erkennen und auch meine eigenen Wunden mit einzubeziehen. Mein Glaube an Heilung wächst in der Verbindung zu Jesus Christus und in der Verbindung mit seinen Wunden. Ich gewinne eine neue Perspektive. Ich werde gewahr, Jesus Sterben am Kreuz ist sein größter Dienst und Liebesbeweis für mich als vergänglicher Mensch in dieser vergänglichen Welt. Jesus ist für mich gestorben. Und dieser Glaube rettet mich. Ich habe eine andere Perspektive auf mein Leben und auf diese Welt. Jesus Christus ist der Einzige, der mich mit Gott verbindet. Das Kreuz ist meine Hängebrücke zum Himmel. Es ist eine ganz besondere Perspektive. Jesus hängt hier im Kosmos zwischen Himmel und Erde. Licht strahlt von ihm aus und Licht strahlt auf ihn. Herr, gib mir dein Licht. Mein Glaube führt dazu, dass ich anfange, mich wirklich hingehoben zu fühlen, zu Gott hin. Und von hier aus, von der Erkenntnis angesichts des Kreuzes, wächst Vergebung und Liebe in mir. Gottes liebevolle Energie beginnt in mir zu fließen. Ich habe ein Gefühl, und es ist mein Glaube, wenn mein Herz aufhört, hier auf dieser Welt zu schlagen, dann bin ich in Jesus geborgen. Wie? Das weiß Jesus allein. Er zeigt mir auf meinem Weg, wie ich auch eine unbekannte Strecke mit ihm weiter fortführen kann. Das ist das Bild, was ich euch hier heute mitgebracht habe. Ich möchte euch noch kurz dazu ein paar Informationen geben. Das ist von Salvador Dali. Der Name wird euch bekannt sein. Der hat von 1904 bis 1989 gelebt. Und dieses Bild hängt in Glasgow, in Schottland. Er hat es 1951 gemalt. Als das in den ersten beiden Monaten im Museum in Glasgow gezeigt wurde, sind in den ersten beiden Monaten 50.000 Menschen dort in dem Museum hingekommen. Und laute Schulklassen wurden zu ganz leisen Schüler und Schülerinnen. Und die Männer haben ihre Hüte von den Köpfen genommen. So, ich habe das Bild selbst noch nie gesehen, aber es muss ein Bild sein, was auf der Spur nach Glauben helfen kann. So möchte ich hier nach Ursula auch noch ein weiteres Bilder können helfen auf der Suche nach meinem Glauben. Das Bild ist übrigens gemalt worden nach der Explosion der Atombombe über Hiroshima. Und diesen kosmischen Jesus, zu dem gehöre ich. Und das Kreuz, das ist immer noch Zeichen dafür, ich bin in meinem Glauben an Karsamstag. Aber ich glaube, dass Jesus den Weg für mich weiß.
Ja, auch ich begrüße euch und möchte euch mit reinnehmen in dasselbe Thema. Warum glaube ich? Das stimmt, Bilder können helfen und ich versuche euch mal ein anderes Bild hier zu zeichnen, was jetzt nicht gemalt ist, sondern ich versuche das mal ein bisschen plastisch zu machen. Ich habe euch ein paar Gewichte mitgebracht. Was haben Gewichte mit Glauben zu tun? Das versuche ich mal zu erläutern und am Ende werdet ihr das vielleicht, ich hoffe, dass ich euch damit reinnehmen kann und das verstanden wird. Ja, ihr wisst, dass ich beim Eicheamt bin, da habe ich natürlich auch mit Gewichten zu tun und verschiedenen Qualitätsstufen. Und ich möchte euch einmal dieses Gewicht vorstellen, das ist ein Vergleichsnormal oder ein Prüfling, so nennt man den, ja, das für den alltäglichen Gebrauch, das nimmt der Gemüsehändler, stellt das auf die Waage, auf die andere Seite kommen die Kartoffeln. Und das Gewicht sagt, Moment, das Gewicht sagt, ob die Kartoffeln stimmen oder ob da mehr Gewicht oder weniger Kartoffeln drauf müssen. Das nennt man Vergleichsnormal. Das zweite Gewicht ist ein Kontrollnormal. Dieses Kontrollnormal ist dafür da, um dieses Gewicht zu überprüfen. Wenn dieses Gewicht wird einmal im Jahr überprüft und damit das stimmt, wird dieses aufgelegt. Stimmt das nicht, wird dieses Gewicht korrigiert. Ja, das nennt man Kontrollnormal. Das heißt, ohne dieses funktioniert dieses Gewicht nicht. Und dann haben wir noch ein weiteres, das nennt sich Bezugsnormal. Und dieses Bezugsnormal ist erheblich genauer. Ja, und dieses Bezugsnormal sagt diesem Gewicht, bist du richtig? Wenn du nicht richtig bist, muss ich dich korrigieren, damit du dieses Gewicht nehmen kannst. Ja, also Vergleichsnormal, Bezugsnormal und Kontrollnormal und Bezugsnormal. Ja, so. Und warum das mit dem Glauben zu tun hat, versuche ich euch nachher oder in Kürze ein bisschen zu erläutern. So, jetzt ist mein Thema dasselbe. Warum glaube ich? Ich habe drei Phasen mir rausgesucht, die mein Glaubensleben begleitet haben. Und ich fange mal vorne an. Wo fängt das an, das Glaubensleben? Das fängt ja in der Regel dann an, ja, wenn ich mein Leben mit Jesus beginne. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, habe ich mein Leben mal mit Jesus begonnen. Ja, ich nannte das die Phase des Neuen. Schreibt das mal eben auf, so schön wie ich schreiben kann. Ja, und die Phase des Neuen war für mich damals, dass ich angefangen habe, ja, als ich Jesus kennenlernte, habe ich viel Neues kennengelernt. Ich habe einen neuen Gott kennengelernt, den kannte ich nämlich vorher nicht. Ich kannte vorher Religion. Dann habe ich neue Menschen kennengelernt, eine Bibel, alles neu. Dann habe ich neue Maßstäbe kennengelernt aus der Bibel, eine neue Umgebung, neue Freunde, Menschen, sag ich mal, wo ich vorher nie mit zu tun hatte. Das waren so die Frommen, die waren immer ein bisschen komisch. Auf einmal war ich dann selber dabei und habe gemerkt, die sind ja gar nicht so komisch. Ne? Dann neuen Umgang, neue Worte und alles war interessant. Es war geheimnisvoll und es war halt unbekannt. Ja, und ich machte neue Erfahrungen auf einmal in meinem Leben mit dem Glauben. Ich erlebte körperliche Heilung. Ich entdeckte neue Dinge an mir und auch an anderen Menschen, gute und auch schlechte, habe ich auch gemerkt. Und ich sah auf einmal eine neue Welt, eine Glaubenswelt, die ja so ganz anders war, die für mich völlig neu war. Und das war neu, nicht weil ich plötzlich anders war, oder weil ich irgendwie den Ort gewechselt habe. Nein, das war neu, weil ich aufgrund meiner Entscheidung eine neue Bezugsquelle hatte. Und diese Bezugsquelle hieß für mich damals wie heute Jesus Christus. Das war die erste Phase. Die zweite Phase nach dem Neuen, die hieß... Phase der Enttäuschung oder Enttäuschung. Diese Phase, als dann nicht mehr alles ganz so neu war, da wurde dann aus dem Neuen schon hier und da etwas Gewohntes. Ja, oder da wurde auch was Alltägliches draus. Ja, also man konnte dann auf einmal sich in den Kreisen ganz neu bewegen. Man kannte die Sprache so ein bisschen, die neuen Vokabeln. Man sagte jetzt nicht mehr Punkt, 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 sondern benutzte für viele Dinge heiligere Worte. Man meinte zwar das Gleiche, aber trotzdem hat man natürlich sich anders bewegt. Dann habe ich mich im Laufe der Jahre auch in meinen Gaben ausprobiert, die Gott mir gegeben hat. Die habe ich kennengelernt, schaute auch hier und da, wie machen das andere oder kann ich das auch. Dann setze ich mich mit dem Wort Gottes in dieser Phase tiefer auseinander, hatte viele Fragen an die Bibel, an Gott, an Menschen. Ja, und daraus formte sich dann zunächst mal mein religiöses Weltbild, ja, das den Rahmen erstmal bis dahin meines Glaubens bildete. Und aus diesen selbstgezimmerten Glaubensüberzeugungen, ja, ist Leben aber aus dem Geist nicht möglich. Das habe ich dann damals schon festgestellt. Und so habe ich dann auch Erschütterungen erlebt in meinem Leben. Ich stellte fest, dass ich zum Beispiel nicht die Welt retten kann, war auch gar nicht meine Aufgabe, ja, dass der Tag auch für mich nur 24 Stunden hat und ja, mein Leben halt an vielen Stellen auch sehr begrenzt war. Wahrscheinlich hat Gott, oder für mich war es dann auch klar, dass Gott an vielen Stellen ganz was anderes gemeint hat, als wie ich es verstanden habe. Ja, und das war in gewisser Weise eine Enttäuschung. Ja, ich bin von der Täuschung ein Stück weit, wie soll ich sagen, befreit worden, dass Glaubensleben eben nicht immer so läuft, wie ich mir das gedacht habe. Ja, nicht mein Denken ist der Maßstab, sondern Gott ist der Maßstab, die Bezugsquelle. Und wenn wir uns dieses Gebrauchsgewicht hier mal angucken, ja, dann reicht hier nicht allein ein schöner Anstrich, um das so zu machen, damit es gebraucht werden kann. Es braucht das richtige Gewicht. Ist egal, ob es rostig ist, ist auch egal, ob das schön schwarz angemalt ist. Ja, es muss nur das richtige Gewicht haben. Dann ist das genau in der Verwendung, wo es auch sein sollte. Ja, und so habe ich Enttäuschung erlebt, sage ich mal, dass mein Leben eben nicht mehr davon abhing, wie ich mir Dinge denke oder wie ich gedacht habe, wie Glauben stattfindet oder auch wie Menschen sein sollen. Dessen wurde ich vielfach belehrt, dass Menschen unterschiedlich unterwegs sind und ja, dass meine Denke alleine eben nicht darüber entscheidet, was falsch und richtig ist. So habe ich die Phase der Enttäuschung gelernt oder kennengelernt und bin da auch immer noch mit unterwegs. Und dann habe ich die dritte Phase, die habe ich genannt, die Phase der Erneuerung. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Also die Phase der Erneuerung, die habe ich genannt, die Neuorientierung durch Erneuerung des Denkens und letztlich durch des Geistes. Gerade in den letzten Jahren durchlaufe ich immer wieder mehrere Prozesse und auch teilweise krasse Prozesse, die mein Denken und mein Fühlen wirklich massiv einfach auf den Kopf gestellt haben, aber dadurch auch eine gewisse Erneuerung gebracht haben. Ja, innere Kämpfe, dann das Erkennen, was ist wirklich gemeint mit der Bibel, wie hat Gott manche Dinge einfach auch für mich gedacht, nämlich das Schauen auf andere und die Idee, ich guck mal, wie der andere das macht und ich mache das auch so, hat nicht gefruchtet. Weil das ist nicht meine Persönlichkeit, das ist die des anderen. Und in diesen inneren Kämpfen konnte ich stückweise, oder ich habe sie mal Babyschritte genannt, konnte ich erleben, wie manches in meinem Denken und Handeln sich auch verändert hat. Und dazu gehören nun mal auch Phase 1 und 2. Ja? Also da gehört auch immer wieder mal das Neue zu und da gehört auch immer wieder auch die Enttäuschung zu. Ja, weil von der Täuschung muss ich jedenfalls Step by Step immer wieder auch befreit werden. Aber ohne Phase 1 und 2 hätte ich niemals begriffen, dass geistliches Leben auf menschliche Weise einfach nicht möglich ist. Und Neuorientierung heißt ja letztlich nicht, fertig zu sein. Neuorientierung heißt, vielmehr zu wissen, wo ist die Quelle meines Lebens? Wo docke ich an und wo beziehe ich meine Kraft? Ja, und das gilt, letztlich gilt es für uns alle, meine Kraft und meine Orientierung beziehe ich ja nicht dadurch, indem ich mir mein eigenes Glaubensbild zimmer, sondern wenn ich weiß, wo mein Bezug ist. Ja, und wenn wir nochmal auf dieses Bezugsnormal zurückkommen, ich will das mal eben nochmal zeichnen. Dann können wir sehen, dass es einfach diese Parallele dazu gibt, dass wir als Menschen, wir sind abhängig von dem Fundament Gottes. Wir sind abhängig von dem, wo wir uns drauf beziehen sollen. Das heißt, das hier, das sind wir. Und das Kontrollnormal zeigt uns immer wieder, das Kontrollnormal ist nämlich die Bibel, die uns letztlich immer wieder sagt, ja, an der Kontrolle kann ich sehen, aha, stimmt mein Leben überein mit dem, was Gott wirklich gesagt und was er gemeint hat. Und dieses Kontrollnormal soll dazu dienen, dass wir im alltäglichen Leben zurechtkommen, dass wir korrigiert werden, aber dass wir auch eine Bestätigung haben, ja, wir sind zum Beispiel Gottes Kinder, wir dürfen auf diesem Fundament stehen. Und das Einzige, was meine Vorredner beide auch benannt haben, das ist auch das Einzige, was als Fundament dient, das ist nämlich das Kreuz. Das ist die Vergebung am Kreuz, das ist die Erlösung durch Jesus Christus und das einzige Fundament, wo wir drauf bauen können. Und deswegen ist das Bezugsnormal hier in diesem Fall ein Gewicht, was ich nicht mit Händen anfassen darf, nur mit Handschuhen. Das ist das Einzige, wo wir uns immer wieder drauf zurückbeziehen können, ja? Ich laufe durch das Leben, muss mich ab und zu abgleichen, eigentlich immer, muss gucken, bin ich noch auf der Spur? Das kann ich messen an dem Kontrollnormal der Bibel. Ja, und letztlich, dieses Gewicht guckt, dass alles miteinander stimmt. Und zwar von oben nach unten. Und das habe ich im Laufe der Jahre auch für mich kennengelernt, dass wenn ich diesen Bezug nicht immer wieder herstelle, dass Jesus Christus mein Fundament ist, dann verliere ich ganz schnell die Spur und kann auch schon mal leicht von den Gleisen springen. Und ja, das ist, warum ich glaube. Eine Sache wollte ich noch sagen. Das ist natürlich nicht das Urkilo. Das Urkilo habe ich selber noch nie zu sehen bekommen. Ja, aber dieses Urkilo ist immer schön in einem Kasten eingeschlossen. Ja, das darf auch nur einmal im Jahr eine einzige Person sehen. Und das wird mit Maschinen bedient, dieses Urkilo. Und das ist der wesentliche Unterschied zu Jesus Christus. Jesus Christus können wir zwar nicht sehen, aber Jesus Christus hat sich nicht einsperren lassen. Ja, er ist frei, er ist da und Jesus Christus ist nahbar. Ja, wir dürfen ihn zwar nicht sehen, wir können ihn nicht sehen, aber Jesus Christus ist für alle greifbar, für die ihn suchen. Amen.